Guten Morgen, liebe Geschwister. Lass mich kurz schauen, wer alles da ist. Schön. Ich grüße euch hier vor Ort. Ich grüße auch euch alle, die ihr an Übertragungsgeräten euch hier eingeschaltet habt. Aber wie gesagt, auch euch, die hier vor Ort seid. Ich darf euch einladen, mit mir das Lebendige, das Gute, das wahrhaftige Wort Gottes aufzuschlagen und den heutigen Predigtext zu lesen. Steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, und das sind die Verse 15 bis 17, die ich mit euch gerne lesen möchte, und dann würde ich gerne auch im Gebet unseren Herrn die Predigt anbefehlen, dass er unser Herzen auf das Reden auch vorbereitet und öffnet, und lasst uns stehend diese Verse lesen, damit ich auch gleich beten kann. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich möchte beten. Jesus Christus, unser Herr, ewiger Gott, unser Retter, ich bete dich, Herr, dass, wenn wir dieses Wort betrachten, wenn wir auf dieses Wort hören, dass, wenn ich dieses Wort auslege und versuche es zu erklären, Jesus, du zu uns persönlich redest, zu jedem Einzelnen in sein Herz hinein, Herr, dass er das, dein Reden wirklich spürbar fährt, Herr, dass dieses Reden überführend, ausrichtend ist, korrigierend, aber genauso auch ermutigend. Darum will ich bitten, Jesus, dass es wirklich dein Wort ist. Und dann, wenn wir darüber nachdenken, ist es nicht Menschen, sondern dein Wort ist. Herr, wirke dieses Wunder durch deinen Geist unter uns aus Gnade, uns gegenüber deinem Volk. Ich danke dir, dass ich das von dir erbitten darf und auch damit rechnen darf, mich darauf stützen darf. Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ihr lieben Geschwister, bevor ich mit euch durch diese Verse gehe und anfange, diese Verse auszulegen und zu erklären, erlaubt mir mit Freimütigkeiten, vielleicht auch mit etwas Kühnheit, ein paar Dinge vorher zu sagen und ein paar persönliche Fragen zu stellen. Ruben hat gerade in der Einleitung gesagt, warum wir hier sind, warum wir uns treffen, was der Anlass dazu ist. Und ich möchte dich persönlich, wirklich jeden Einzelnen von euch persönlich, nicht uns als anonym, als Gruppe, jeden Einzelnen persönlich fragen, das musst du jetzt nicht laut beantworten, sondern in deinem Herzen selbst, mit welcher Erwartung bist du hergekommen? Oder mit welcher Erwartung machst du dich sonntags auf? Du stehst auf, packst deine Sachen und gehst zum Gottesdienst. Also was, mit welcher Hoffnung, was denkst du, was wird da passieren? Was denkst du, was soll da passieren? Oder kommst du überhaupt mit irgendeiner Erwartung oder gehört es einfach sonntags dazu, aus welchem Grund auch immer? Also was ist die Erwartung, warum du zum Gottesdienst kommst, warum du in dieses Haus, in diese Ortsgemeinde kommst? Die Gründe können vielschichtig sein. Aber worauf ich hinaus möchte, wenn du dich auf den Weg machst und dir die Mühe machst, kommst du mit der Erwartung, dass du die Stimme Gottes hörst. Dass, wenn du kommst, sagst, ich erwarte und ich hoffe und ich wünsche mir, heute Gottes Wort wahrzunehmen. Also jetzt nicht nur rein akustisch irgendwas zu hören, sondern wirklich mit dieser Herzenserwartung, ich hoffe so sehr, heute spricht Gott zu mir, zu meinem Herzen. Ist das so, ist diese Erwartung da, oder du kommst, gehst in den Gottesdienst und sagst, mal schauen, wer heute predigt. Und vielleicht kommst du rein und siehst, oh, okay, der Wille sitzt vorne. Okay, das wird lange heute. Ja, dann werden wieder einige Bibelstellen fallen und da muss man sich wieder konzentrieren und das könnte kompliziert werden. Und dann erwartest du, hoffentlich geht es nicht so lang. Oder kommst du und mit der Erwartung sagst, okay, ich bin gespannt, was man über diesen oder diesen Bibeltext zu sagen hat. Bin gespannt, was für Erkenntnisse und was für Verständnis man darüber finden kann. Bin gespannt, ob er etwas da entdeckt, was ich noch nicht entdeckt habe. Kommst du mit einer Neugier, also einer Neugier, einfach um den Text zu verstehen und gar nicht so sehr, ich will reden Gottes hören. Ich will, dass Gott zu mir, zu meinem Herzen spricht. Oder geht es einfach nur über, darf ich so sagen, die Befriedigung, die Neugier, wie man bestimmte Bibeltexte, bestimmte Aussagen, komplizierte Stellen, wir sind jetzt, kommen wir an eine, kommen wir dahin, um einfach zu sagen, wie legt er das aus? Was ist die Erwartung oder mit was für einer Haltung kommen wir in Gottesdienst, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wenn wir lesen, wenn wir beten, dass der Herr selbst zu uns in und durch sein Wort redet? Erwarten wir auch, dass das passiert? Oder gehört das irgendwie zu einem Ritual oder zu einer Floskel, so wie segne Vater diese Speise und man sagt, das muss man halt vorher machen und dann hoffentlich wird es auch schmecken und ist nicht vergiftet. Sondern ist es wirklich unser Herzenswunsch? Ich bin mir sicher, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unter der Woche die Bibel zu lesen, wenn ihr ins Gebet geht, dann erwartet ihr doch, dass Gott dann spricht, oder? Das ist ja noch nicht so, okay, jetzt habe ich nichts zu tun, jetzt lese ich einfach mal, um die Zeit totzuschlagen, sondern man wünscht sich doch, sagt, Herr, rede. Wir haben Anliegen, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Fragen, wir ringen mit Dingen und wir wollen doch wissen, was Gott dazu zu sagen hat. Haben wir diese Haltung eines Habakuk, jetzt sage ich es richtig, nicht Haggai, Habakuk, für alle Bibelstundenteilnehmer. Haben wir diese Haltung des Habakuk, dass wenn wir mit unserem Ringen vor Gott kommen, wir uns auf die hohe Warte setzen, also ich meine nicht nur auf die Straße irgendwo, wir haben in einer hohen Warte übrigens gelebt, nicht auf einen Stuhl oder eine Erhöhung, auf einen Wall und setzen uns hin, haben wir diese Haltung eines Habakuk und sagen, und ich will hören auf seine Stimme, ich habe Fragen und ich will ihn hören, ich will Gottes Wort hören, ich will sein Reden wahrnehmen und ich will es wissen. Wenn das die Haltung ist, freut mich das sehr. Wenn es aber nichts ist, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, warum oder in was für eine Haltung kommen. Darf ich noch ein bisschen mehr Kühnheit aufwenden und noch eine persönlichere Frage stellen? Nehmen wir mal an, du kommst und hörst Gottes Wort und sagst, ja, das steht da. Und gehst nach Hause oder sitzt da und wenn du es hörst, machst du dir darüber Gedanken zu sagen, was hat das jetzt für mich für Konsequenzen? So, wenn ich nach Hause gehe, in meine Situation, mein Leben, meine Familie, wie kann ich das, wie und wo werde ich das leben? Werde ich das leben? Bin ich bereit, das zu leben? Will ich das anwenden in meinem Leben? Will ich das in Anspruch nehmen? Die Ermahnung, die Korrektur, die Verheißung, die wir da in diesem Wort haben, die Zusage. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ist es etwas einfach wie, man berieselt sich und dann geht man wieder oder macht man sich wirklich Gedanken, sagt, das, wenn das jetzt heute Gottes Wort war und wenn es zu meinem Herzen geredet hat, dann will ich da, hier, da, ich will das leben, nämlich ihn zur Verherrlichung und ihn anzubeten, ihn groß zu machen. Ist das die Haltung, mit der wir Sonntag für Sonntag kommen? Denn ich werde noch kühner, ich werde immer kühner, gell? Ich will der Ort und jeder, der hier predigt, und wenn wir das Wort predigen, wenn wir das Wort auslegen, dann machen wir das nicht darum, um irgendeine Beredsamkeit zu präsentieren. Wir bereiten uns nicht vor, um zu sagen, ich will eine Predigt halten, damit die Leute denken, boah, kann er gut predigen. Das ist nicht der Grund. Es geht auch nicht der Grund, nach vorne zu kommen und zu sagen, schaut mal, was ich alles entdeckt habe. Schaut mal, was ich herausgefunden habe. Erkenntnisse zu präsentieren. Und dann könnt ihr da sitzen wie an einem Buffet und sagen, das ist eine schöne Erkenntnis, die nehme ich, die finde ich gar nicht so gut, die mag ich nicht, die lasse ich. Dass man wie ein Buffet sich bedient und sich das rauspickt, an die Erkenntnis und nach Hause geht und sagt, das habe ich ja noch nie so gesehen, das habe ich ja noch nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich das. Es ist der Platz und der Grund der Predigt ist nicht weniger und unser Auftrag und jedes Einzelne, der das Wort Gottes verkündigt, ist das Wort Gottes zu verkündigen. Wir predigen uns nicht uns selbst. Es gibt einen Auftrag, den wir haben, und der steht in 2. Timotheus 3, Vers 2, und den würde ich euch gerne vorlesen. 2. Timotheus, Paulus richtet das an seinen jungen Pastor als Ausrichtung und sagt, was er zu tun hat. 2. Timotheus 3, und das ist unser Auftrag, das ist mein Auftrag, da nehme ich mich mit hinein. Vers 3 heißt es, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Oh, Kapitel. Nein, ich habe bestimmt nicht zweite, ich sage es euch gleich, okay? Bitte? 4 Vers 3. Nein, 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 das ist es nicht. Ich finde es gleich, okay? Seid ihr kurz geduldig? Ha, wieso finde ich es nicht? Bestimmt sagt ihr mir es gleich, wo es steht. Das heißt, predige das Wort zur Zeit und Unzeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit Langmut und Lehre. Wo steht das? 4 Vers 2, doch, Vers 2. Ah, doch, da steht's doch. Da steht's doch. Ach, 2 und ich habe 3 gelesen, deswegen, gell? Lass mich das nochmal euch vorlesen. 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort, stehe bereit, zu gelegener und ungelegener Zeit überführe, weise zurecht, ermanne mit aller Langmut und Lehre. Das ist der Auftrag. Also, predige und was? Das Wort. Nicht eigene Erkenntnisse, nicht eigene Vorstellungen, nicht eigene Meinungen, sondern predige das Wort. Darum geht's. Warum? Oder wann? Und da sagt er was von Zeit und Unzeit. Was er damit sagt? Immer. Es gibt Situationen, da wird es schwierig sein. Da wird es Leute jetzt nicht gefallen. Aber du musst es predigen. Da wird es Leute persönlich treffen und die werden sich persönlich getroffen fühlen, aber du musst es predigen. Predige zu Zeit und zu Unzeit, wenn es passt oder nicht den Leuten passt. Predige das. Und was ist der Inhalt der Predigt? Was soll die Predigt bewirken? Überführe, weise zurecht, ermahne. Darum geht's. Und zwar wie? Mit aller Langmut und Lehre. Das heißt, etwas mit langem Atem. Bleib dran, und zwar zu lehren. Lehre, lehre, lehre. Das ist der Auftrag. Und deswegen frage ich, und ich hoffe, dass du dich selbst prüfst und sagst, okay, warum bin ich hier? Ich will Gottes Wort hören. Ich will, dass er mich ausrichtet, dass er mich korrigiert, dass er mich verändert, dass er mich vorwärts bringt, dass er mich erbaut, dass er mich stärkt. Ich wünsche sehr, sehr, dass wir in dieser Haltung in den Gottesdienst kommen. Warum heute die Einleitung? Warum diese ernsten Worte? Weil wir jetzt zu einem Abschnitt kommen, weil wir uns mit den Versen beschäftigen im ersten Johannesbrief, die ich vorhin gelesen habe, die wirklich ernsthaft sind. Worte, über die wir gut nachdenken müssen. Es gibt wenige Worte, die so konkret und so schnell und so offensichtlich uns in das Licht Gottes stellen werden, die uns auch von Dingen überführen werden. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, wie wir es hören. Jetzt kann ich das hören und sagen, okay, ich bin gespannt, wie er diesen Abschnitt auslegt. Man geht nach Hause und das macht mit einem nichts. Ah, interessant, so habe ich vielleicht das noch nie gesehen. Oder man sagt, das ist Wort Gottes und ich will, dass Gott zu mir redet. Ich will mich in sein Licht stellen und will es mir sagen. Und ich möchte das bewusst sagen. So, erwartest du, dass Gott zu dir redet? Zu dir. Nicht zu einem anderen. Man kann diese Verse, die ich gerade gelesen habe, so lesen, man liest sie und denkt, man guckt sich um, schade, dass der eine oder andere nicht da ist. Das wäre genau das Richtige für ihn. Immer wieder kommen Geschwister nach der Predigt zu mir und sagen, vielen Dank für die Botschaft, aber so schade, dass der XY heute nicht da war. Meist sage ich es nicht, ich will ja nicht gleich nach der Predigt verletzen. Aber ich denke bei mir selbst, der Herr wird schon dafür sorgen, dass das auch irgendwann mal oder wie das Wort hört. Aber es war für dich. Für dich. Wir kommen nicht, um zu hören, was Gott den anderen zu sagen hat. Wir kommen, um zu hören, was Gott jedem Einzelnen von uns zu sagen hat. Mir persönlich. Aber wenn ich diese Grundsatzhaltung schon nicht habe, da werde ich auch sein Reden wahrlich schwer vernehmen können. Also, wenn wir darüber nachdenken und wir werden uns Zeit nehmen, auch diesen dritten Test zu machen. Und das Hören, was dieser dritte Test ausmacht, dann bitte ich euch ernsthaft, nicht darüber nachzudenken, wem dieser Text gut beschreibt. Nicht darüber nachdenken, wer sollte es unbedingt hören, sondern zu fragen, was hat Gott mir persönlich durch diese Verse zu sagen, die wir hier gerade miteinander gelesen haben. Denn wahrscheinlich wie kaum ein anderer Text werden diese Verse dazu verwendet, und zwar von so vielen Glaubensgemeinschaften, Dominationen, Konfessionen, Kirchen, wie auch immer, Organisationen, um die zu kennzeichnen, die nach ihrer Meinung weltlich sind. Das sind die Verse. Okay, ihr kennt all diese Sprüche, oh, der ist in die Welt gegangen. Ja, woher nimmt man das? Und das sind oft diese Verse, an denen man einen Brandmarkt, einen Stempel aufdrückt, ein Etikett dranhängt, sagt, aha, weltlich, aha, in die Welt gegangen. Der ist jetzt einer von der Welt. Ihr kennt das, oder? Der ist in der Welt. So, und hier, das sind die Verse, die sehr gerne dazu gebraucht werden und natürlich solche, zum Beispiel die bestimmte Glaubensgemeinschaften verlassen, aus welchen Gründen auch immer und sofort, egal ob es berechtigt, nicht berechtigt ist. Die mögen meinetwegen dann eine Sekte verlassen und in eine Glaubensgemeinschaft eintreten, von dem sie sagen, da ist das Evangelium, dann heißt, er ist in die Welt gegangen. Habe ich auch schon sehr, sehr oft gehört. Er ist in die Welt gegangen. Er hat nämlich uns verlassen und uns verlassen bedeutet in die Welt gehen. Ob er im Glauben bleibt oder nicht, ob er Jesus liebt oder nicht, oder das Wort Gottes liest oder nicht, spielt keine Rolle. Er ist in die Welt gegangen. Sehr einfach. Das Interessante dabei ist, dass der Maßstab für Weltlichkeit so unterschiedlich ist. Jeder bestimmt persönlich oder jede Glaubensgemeinschaft definiert ihren Maßstab für Weltlichkeit. Was ist Welt? Was bedeutet, er ist weltlich? Was bedeutet, er ist in die Welt gegangen? Was bedeutet das? Wer bestimmt den Maßstab? Und wer sagt, was ist Welt? Wer definiert das? Interessanterweise gibt es meistens Listen. Konkrete Dinge, da gibt es eine Liste und das sind nicht nur drei Punkte, das sind viele Punkte, lange Listen, was alles Welt bedeutet. Und meist sind das äußerliche Dinge. Wer das tut, wer sich so anzieht, wer das isst, wer das trinkt, wer das macht, wer da hinfährt, wer da die Zeit verbringt, Welt, 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 weltlich, 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 weltlich. Also eine lange Liste, individuell nach jeder Glaubensgemeinschaft werden sie dann definiert und aufgesetzt, meistens dann als Gemeindeordnungen bekannt gegeben. Und alles, was nicht diesen Listen entspricht, ist dann weltlich, ist dann Welt. Dabei wird die ganze Tragik deutlich. Und zwar welche Tragik? Die Tragik der Heuchelei. Dass man aufgrund bestimmter Überzeugungen und Meinungen und solche Listen, Äußerlichkeiten. Der eine sagt, das ist weltlich. Und auf der anderen Seite macht er Dinge, von denen die Bibel sagt, das ist weltlich. Zumindest ist es genauso weltlich. Mindestens genauso. Das ist weltlich, das ist schlimm, das ist okay. Bei uns ist das Welt, das ist nicht Welt. Wer definiert das? Ich könnte jetzt eine Liste und eine Abfolge vieler verschiedener Beispiele geben. Darf ich so ein paar Klassiker mal wieder benutzen, um das deutlich zu machen, was ich damit meine. Nur als Beispiel. Ich kenne halt selber das aus früher Zeiten, dass bei uns in der Gemeinde, von der wir kommen, so ein Fernseher im Haus, das war Welt. Da holt man sich die Welt ins Haus. Ja? Also muss man es verstecken, damit wenn jemand kommt, man so einen Schrank hat, wo man es zumachen kann, dass man ja nicht sieht, dass da die Welt im Haus ist. Ja. Also grundsätzlich ein Fernseher zu kaufen, ein Fernseher ins Haus zu bringen, irgendwo sogar hinzustellen, so einen Götzen sich da hinzustellen, das ist Welt. Das ist jetzt kein Plädoyer für einen Fernseher, versteht mich da nicht falsch. Aber das steht dann knallhart und offensichtlich auf der Liste, das gehört zu der Welt. Aber ein Handy ist kein Problem. Ein Tablet geht auch. Ein Computer mit einem Bildschirm in der Größe eines Fernsehers ist auch okay. Das muss man dann in den Schrank irgendwo verstecken. Dass durch diese Geräte man einen weit größeren Zugang zu der Welt hat, www, sogar nicht nur da, sondern auf der ganzen Welt. Nein, das ist Welt, dieses Gerät ist Welt, das ist keine Welt. Ihr versteht, was ich meine? Das ist Heuchelei. Da bestimmt jemand, was Welt ist und was nicht Welt ist und macht an äußeren Dingen und bestimmten äußeren Tatsachen oder Dingen, macht er das fest. Ich habe mich hingesetzt und habe so einiges so aufgeschrieben, dachte, nein, lese nicht alles vor, aber ein anderes banales Beispiel, einfach nur, dass es uns einleuchtet, um was es hier geht. Für die einen ist der Konsum von bestimmten Getränken oder Essen Welt. Meistens, wir verstehen, alkoholische Getränke. Das ist Welt. Also wenn in irgendeiner Weise Wein oder Bier oder Schnaps, was auch immer zu sich nimmt, das ist Welt. Das wird ganz klar als verboten, als etwas Weltliches deklariert. Das aber, und der Grund ist natürlich, weil die Welt ist dann abhängig und das macht das süchtig und das ist böse und das ist Welt. Das aber dann, die gleichen, die dafür sich einsetzen und sagen, das ist Welt, wir dürfen das nicht trinken, sie ihren Tag ohne einen Kaffee nicht überstehen, kein Problem. Wenn sie ihren Kaffeekonsum nicht von morgens an haben, bekommen sie Zitterhände, sagen sie selber. Kriegen ihren Kreislauf nicht auf Trappe und können ihre Arbeit nicht tun. Sie sind davon abhängig. Diese Sünde oder nein, dieses Getränk, das schwarze Gold. Kein Problem, das ist nicht Welt. Das ist Welt, das ist nicht Welt. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Jeder macht sich für sich das als Welt und weltlich und dann gibt es Listen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und dann sagt man, das machen wir nicht. Wer definiert das? Und es zeigt sich in vielen Dingen, der Umgang damit und wie wir Dinge bewerten und wie wir Dinge verstehen, zeigt sich eine Doppelmoral bzw. Heuchelei auf. Und Jesus warnt davor. Er warnt die schriftgelehrten Pharisäer, die Lehre des Volkes Gottes, Israel nach dem Fleisch, davor, auf diese Art und Weise das Wort Gottes zu lehren und auch die Lasten auf die Menschen zu legen. Schlag mit mir bitte Matthäus Evangelium Kapitel 23. Matthäus Evangelium Kapitel 23, das ist der Abschnitt, der als Wehrufe Jesu bekannt sind über die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich auf den Lehrstuhl Mose gesetzt haben, also behaupten zu erklären, wie man die Bibel versteht und vor allem, wie man sie liest. Ich lese ab Vers 3, heißt alles nun, ab Vers 3, ja, alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. So, das ist das Problem. Sie sagen, sie beanspruchen, sie haben einen Moralkodex, aber sie sagen und sie fordern das ein, aber sie machen es selbst nicht. Jesus sagt, sie beanspruchen etwas, sagen, das ist Sünde, das ist Welt, aber sind nicht in der Lage oder tun es selber nicht. Er geht sogar weiter, Vers 4, und sagt, sie binden aber schwere und schwer zu tragenden Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. So deklarieren etwas als weltlich, legen das auf, sagen, das dürft ihr nicht tun, aber selber sind sie nicht bereit, irgendetwas zu tun. Die finden Wege, die finden Ausreden, kein Fernseher, halt ein Laptop. Die sind nicht bereit, aber andere müssen sich dran halten, andere müssen das tun. Dem folgt eine lange Liste von Wehrufen, in denen er sich permanent als Heuchler überführt. Lasst mich nur ein, zwei Beispiele euch zeigen, im gleichen Kapitel, Vers 25. Wehe euch, schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel inwendig, aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Also er wirft ihnen genau das vor. Nach außen hin tut ihr so, als ob ihr heilig seid, ihr enthaltet euch, ihr fastet, ihr macht das, ihr seid heilig, ihr befolgt das Gesetz. Nach außen hin seid ihr absolut, habt ihr mit der Welt nichts zu tun, mit dem Unreinen nichts zu tun. Aber sagt, das ist heuchlerisch, denn es geht nicht nach Äußeren und Äußerlichkeiten. Er sagt, das Problem ist das, was in euch drin ist. Ihr behauptet, rein zu sein, fehlerlos zu sein, keine Fehler zu haben. Schaut euch das Herz an. Schaut, was in euch drin ist. Voller Raub und Unenthaltsamkeit. Keine Beherrschung. Von denen sagen, beherrsch dich, disziplinier dich. Selber keine Kontrolle. Finden Wege, Vers 26, blinder Pharisäer. Reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Fang von innen an, nicht mit äußerlichen Dingen. Fang vom Innen des Herzens an, denn da kommt das Übel. Dadurch machst du dich unrein. Nicht durch das Äußere, nicht durch das Essen, nicht durch das Trinken, sondern das Herz, das, was aus deinem Herzen hervorkommt. Im Verse 27, wehe euch, schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler. denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll Totengebein und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das sind Dinge nach außen einfordern, Dinge behaupten, beanspruchen, zu sagen, wir wissen, was falsch ist, was Weltlichkeit, was Sünde, was Ungerechtigkeit und all diese Dinge sind. Und Jesus sagt, ich kenne euer Herz, ihr Heuchler. Und das ist die Ernsthaftigkeit und das ist, warum ich sage, wenn wir die Verse durcharbeiten, über die sprechen und uns schauen, was bedeutet, die Welt nicht zu lieben, noch was in ihr ist. Dass wir aufpassen nicht, dass wir genau das tun, dass wir sagen, ah ja, das ist das und schau mal, die sind so, aber selber uns nicht in dieses Licht und dieses Wort stellen. Wir erkennen sehr schnell die Fehler der anderen, wir erkennen sehr schnell die Ungerechtigkeit und die Unzucht und alles bei den anderen. Und wir verurteilen sehr schnell die anderen, aber sind so langsam dabei, uns selbst in dieses Licht zu stellen und zu sagen, und wo bin ich genauso und vielleicht sogar noch schlimmer? Aus diesem Grund sagt Jesus es nicht nur zu seinen schriftgelehrten Pharisäern, von denen keiner von denen, als er das gehört hat, wirklich angenommen hat, sondern er sagt das auch zu seinen Jüngern. Kapitel 7, geht mal ein bisschen zurück im Matthäus-Evangelium. Kapitel 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, werdet ihr auch ihm gemessen werden. Das sagt er jetzt an die Jünger. Er warnt, Ansprüche zu erheben an die anderen, andere aufgrund von Äußerlichkeiten und Überzeugungen zu schnell zu verurteilen, ohne sich selbst erstmal zu hinterfragen und sagen, okay, bin ich bereit, diesen gleichen Maßstab auch an mich anzulegen? Wenn ich das an den anderen lege und sage, so kannst du nicht tun, so kannst du nicht leben, bin ich bereit, mich selbst genauso und sogar zuerst in dieses Licht zu stellen und sagen, das Wort Gottes darf mich genauso überführen, mich korrigieren. Denn Jesus sagt, wer dazu nicht bereit ist, gleicht folgen, Vers 3. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nicht, nimmst du nicht wahr? So, ihr kennt es, meist bleibt hängen, dass wir sagen, Gott oder Jesus ist humorvoll, wenn er darüber spricht, aber es ist sehr ernst. Auch wenn das Bild witzig aussieht, mit so einem riesen Balken versucht, einen Splitter rauszuziehen, allein von der Praxis ist es schwierig, du kommst ja gar nicht an den Splitter ran, weil der Balken einfach so, die einfach die Distanz schafft. Das ist nicht möglich. Aber das ist es nicht. Das geht. Du willst etwas sehen und etwas Kleines entfernen und du übersiehst, dass du ein riesengroßes Problem hast. Das ist, was er sagt. Siehst du dein eigenes Problem? Siehst du nicht, dass du eigentlich ein viel größeres Problem hast als dein Bruder? Den verurteilst du sofort. Dein eigenes Problem siehst du nicht. Das ist das, worauf Jesus hinaus möchte. Und er sagt, Vers 4, oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will dir den Splitt aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Das ist die Lektion. Ich sage es bewusst und wenn ich das sage, meine ich, deswegen habe ich vorhin um Freimütigkeit gebeten und Kühnheit. Mir geht es nicht, irgendjemanden von euch persönlich anzugreifen. Mir geht es darum, dass wir, wenn wir das Wort Gottes hören, in eine Haltung es hören, in eine Gesinnung es hören, dass Gott zu uns reden kann und auch uns verändern kann. Und das passiert nur, wenn wir es zuerst an uns prüfen, für uns hören, für mich hören. Herr, wo ist mein Balken? Was willst du mir was sagst du mir? Und nicht, wie können wir als Christen so leben? Wie kann der andere als Christ so leben? Wie kann ich als Christ so leben? Darum geht's. Deine persönliche Beziehung zum Herrn, deine persönliche Einstellung zum Wort, dein persönliches Annehmen des Wortes. Wenn jeder von uns selbst das Wort Gottes, das Sonntag für Sonntag von dieser Kanzel gepredigt wird und wie die meisten von euch uns Zeugnis geben, dass es wohl das Evangelium ist und dass es wohl das Wort Gottes ist und nicht irgendwas anderes. dann wird es jeden Einzelnen, wenn er das für sich in Anspruch nimmt, verändern. Und dann wird sich auch die ganze Gemeinde verändern. Ich sehe nur diesen einen Weg. Wenn das Wort Gottes, das jeder für sich selbst persönlich nimmt, wenn es anfängt, ihn wirklich zu verändern. Warum nochmal? Warum diese Aussage? Weil wenn wir in 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 und 17 uns anschauen, dann beschäftigen wir uns mit dem dritten Test, den wir in diesem 1. Johannes-Evangelium haben. 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief. Beschäftigen wir uns mit dem dritten Test. Ich sage, ernste Worte, wichtige Worte, Worte, die uns aufzeigen, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Denn diese Tests wurden dazu auch in diesem Brief geschrieben, damit wir die Gewissheit haben, ja, ich bin ein Kind Gottes. Diese Tests wurden geschrieben, diese Verse wurden geschrieben, damit ich weiß, ja, ich gehöre zum Kind Gottes. Und damit wir in diesen Dingen ja eine völlige Freude erfahren, diese Gewissheit erfahren. Darum sind sie ja für uns geschrieben. Von daher müssen wir uns die Frage stellen, um was geht es in diesen Versen? Was ist der Inhalt? Was ist die Botschaft? Darf ich euch einfach mit ein paar Fragen in diesen Abschnitt mit hineinnehmen und uns dazu hinführen, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Um was geht es eigentlich in Verse 15 bis 17? Was bedeutet, liebt nicht die Welt? Das ist so schnell gesagt, oder? Liebt nicht die Welt, alles klar. Was bedeutet das? Was bedeutet, liebt nicht die Welt? Ich frage anders, von welcher Liebe ist hier die Rede? Wenn es heißt, liebt nicht die Welt, was meint die Schrift, liebt nicht die Welt? Das Erste, wir müssen fragen, von welcher Liebe ist hier die Rede? Zweitens, von welcher Welt ist hier die Rede? Wenn es heißt, liebt nicht die Welt, dann müssen wir doch uns fragen, was soll ich nicht lieben? Welche Welt soll ich nicht lieben? Kennt ihr Johannes 3, Vers 16? Der berühmteste aller Verse der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt lesen wir, liebt nicht die Welt. Ups. Ja, ist das jetzt ein Widerspruch? Bedeutet, Gott darf lieben, wir dürfen nicht lieben? Wie kann es sein? Was bedeutet, dass Gott die Welt liebt und warum sollen wir die Welt nicht lieben? Die Antwort bekommen wir nur dann, wenn wir verstehen, von welcher Liebe hier die Rede ist und welche Welt hier gemeint ist. Aber so sehr, selbst dieser klassische Evangelisationstext, Gott hat die Welt geliebt, alles klar. Welche Welt hat er geliebt? Hat er alles geliebt? Welche Welt ist damit gemeint, oder? Das heißt, da brauchen wir Klarheit, bevor wir irgendjemand deklarieren und ein Etikett abstellen. Ah ja, du liebst die Welt. Ja, was meinst du mit lieben? Ja, von welcher Welt redest du? Was glaubst du, welche Welt liebe ich denn? Wir müssen uns also diese Frage stellen und uns anschauen, von welcher Liebe und von welcher Welt hier die Rede ist. Wir müssen aber einen Schritt weitergehen, denn das heißt, liebt nicht die Welt und noch, was in der Welt ist. Warum? Das sind zwei Dinge. Wir sollen nicht die Welt lieben, das ist das eine. Aber dann sollen wir auch nicht lieben, das, was in der Welt ist. Und da geht es übrigens los. Da kommen die Listen. Und in diesen Listen sind es immer mehr als drei Punkte. Bei mir sind es drei. Also in meiner Bibel steht, was in der Welt ist, oder? Hier heißt die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Drei Dinge. Aber die Listen sind ewig lang. So. Man muss doch etwas anscheinend mehr hinzufügen, als das Wort Gottes sagt und als das Wort Gottes definiert. Was ist denn in der Welt? Was ist in der Welt? Was sollen wir, das, was nicht nur was die Welt ausmacht, sondern was in der Welt ist, was sollen wir nicht lieben? Darüber müssen wir uns genau Gedanken machen. Was gehört alles letztendlich dazu? Und vor allem, wer darf bestimmen, was Welt ist oder was in der Welt ist und was in der Welt nicht ist? Wer gibt uns den Maßstab vor? Ich sage das Wort Gottes. Und wir müssen uns um wieder drei Punkte Gedanken machen, was Welt ist und was Welt nicht ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Was veranlasste Johannes überhaupt, darüber jetzt zu reden? Wir sprachen in der letzten Predigt dazu von einer geistlichen Reife, oder? Wir sprachen von geistlichen Kindern, von mündigen Erwachsenen und von Vätern im Glauben. Was bringt jetzt Johannes dazu, ab nächsten Vers sofort über die Welt zu reden? Liebt nicht die Welt. Wenn er vorher noch gesagt hat, ihnen den Glauben zugesprochen und sagt, ich schreibe euch Kinder, weil ihr euch die Sünden vergeben sind. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Warum schreibt er jetzt auf einmal, ach übrigens, liebt nicht die Welt? Es hat einen Grund, warum diese Verse jetzt an diese Stelle kommen, und die sollten wir auch da einordnen, damit wir es aus dem berühmten Kontext einordnen und verstehen. Denn diese Verse, wirklich, gibt mir recht, oder? Werden aus dem Kontext immer gerissen. Es heißt, liebt nicht die Welt, und dann zack, Fleisch, Augen, Hochmut, zack, vorbei. Aber warum? Was? Wie? Was kommt vorher? Was kommt nachher? Um was geht's eigentlich? Und zuletzt die wichtigste Frage, was hat das mit dem dritten Test zu tun? Hier geht's um einen Test. Das ist ein Test. Bist du ein Kind Gottes, ja oder nein? Gehörst du zu denen, die aus Gott geboren sind, ja oder nein? Ist die Liebe Gottes in dein Herz ausgegossen, ja oder nein? Das ist ein Test, den wir hier haben. Und der erste Satz, liebt nicht die Welt, noch nur was in der Welt ist, das ist sozusagen die Vorbereitung, das ist die Grundlage dafür, bevor dann der eigentliche Test uns gezeigt und vorbereitet wird. So möchte ich das tun, was ich immer tue, oder auch getan habe bei den anderen Tests, ich möchte euch dafür auch vorbereiten. Ich möchte über diese Grundlage kurz noch nachdenken, die paar Minuten, die ich noch habe, und mit euch anschauen. Um was geht es eigentlich? Was wird geprüft? Wie wird es eigentlich hier geprüft? Lass uns die Grundlage dieses Tests miteinander anschauen. Ihr habt 1. Johannes aufgeschlagen, die Verse 15 bis 17 für euch, und der erste Vers, Vers 15, habe ich ja gerade gelesen oder auch zitiert, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Da beginnt der Test. Da beginnt die Prüfung. Wie bei keinem anderen Apostel, und fast wie fast auch in keinem anderen Brief so intensiv wie hier, wird uns die Liebe als das Erkennungszeichen der wahren Kinder Gottes gegeben. Es ist offensichtlich, dass der Johannesbrief diese starke Stoßrichtung sagt. An der Liebe erkennt man, wer man ist. Schau dir an, was du liebst, und ich sage dir, wer du bist. So. Das ist ganz stark sein Anliegen. Was liebst du? Und diese Liebe ist einfach ein Erkennungszeichen. Und aus diesem Grund wird der Apostel Johannes ganz oft mit dem Titel der Apostel der Liebe bezeichnet. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Wenn ihr euch seine Briefe anschaut, sein Evangelium anschaut, die Johannes-Offenbarung anschaut, da frage ich mich ganz oft, warum nennt man ihn Apostel der Liebe? Ja, also er ist sehr schwarz-weiß. Er sagt Dinge, von denen ich mich nicht trauen würde zu sagen, es sei denn, oder ich sage sie nur, weil sie im Wort Gottes stehen, weil er es gesagt hat, weil es geschrieben ist, würde ich so selbst mich nicht trauen zu formulieren, aber die Bibel formuliert es, also sage ich es. Er ist einer, der so konsequent diese Dinge in Anspruch nimmt und behauptet, und trotzdem heißt von ihm, dass er ein Apostel der Liebe ist. Warum? Weil er genau das tut. Er sagt, ich zeige auf anhand von ihm, was du liebst, wer du bist. Er testet anhand der Liebe unseren Glauben, unsere Kindschaft, unsere neue Geburt, unser Leben mit und aus und für Gott. Seine These ist, einen Schritt noch zurück, wir haben gehört, ich habe es euch vorgelesen, Johannes 13, Vers 35 heißt es, glaube ich, sagt Jesus zu seinen Jüngern, an der Liebe zueinander wird man erkennen, ob ihr meine Jünger seid. Das ist ein Test. Also wenn ihr einander euch liebt, dann bezeugt ihr, offenbart ihr, und man sieht, ihr seid meine Jünger, ihr folgt mir wirklich nach. Warum? Meine Jünger hören mich, sie folgen mir, sie hören mein Wort und sie halten mein Wort. Mein Wort ist, liebt einander. Wenn ihr das tut, dann weiß ich, ihr seid meine Jünger, ihr folgt mir. So einfach ist die Rechnung und doch so schwer. Aber das ist ein Test. Genau das Gleiche sagt Johannes, schaut mal mit mir ins Kapitel 4, ab Vers 7. Da heißt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und er kennt Gott. Dann Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist sehr offensichtlich. Das ist die Art, wie Johannes die Liebe gebraucht, um aufzuzeigen, ob man Gott kennt, ihn liebt und von Gott geliebt ist. Das heißt, wer sagt, ich kenne Gott und liebt nicht, kennt Gott nicht. Warum? Gott ist Liebe. Das ist ein Test, ein Überführungskennzeichen. Das ist offensichtlich. Er sagt, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Das ist die Gabe. Das ist das Wunder. Der Geist Gottes kommt in unsere Herzen. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herzen, damit wir, die wir eigentlich nicht in der Lage sind zu lieben, auf einmal lieben können. Das oder den, die zu lieben, die wir sonst nicht lieben würden. Ist nur möglich, weil wir eine neue Geburt erlebt haben, ein neues Denken bekommen haben, einen neuen Geist bekommen haben. Das ist der einzige Grund. Wir sind aus Gott geboren, darum können wir lieben. Und warum lieben wir? Und warum sind die, die aus Gott geboren sind, warum lieben sie? Und die Schrift sagt, weil Gott Liebe ist. Das ist sein Wesen. Das ist seine Natur. Das ist sein Wesen, das in uns Wohnung nimmt. Und wenn Gott in uns Wohnung nimmt, aber keine Liebe da ist, zu was Liebe? Schaut mal, die These oder die Stoßrichtung oder das Anliegen ist folgende, oder vielleicht ist es besser gesagt die Argumentation. Wer das liebt, was Gott liebt, ist aus Gott geboren. Versteht ihr? Wer das liebt, was Gott liebt, das dann offenbart es, oh, er ist ja aus Gott geboren. Andersrum, wer das hasst, was Gott liebt, ist nicht aus Gott geboren. Wenn wir von Gott geboren sind, aber das, was Gott liebt, hassen und umgekehrt das, was Gott hasst, lieben, dann sind wir nicht aus Gott geboren. Das ist der Test. Das ist ein Prüfkennzeichen. Was liebst du und was liebst du nicht? Was liebst du und was hast du? Was hast du? Also nicht haben, sondern hassen, ja? Und was liebst du? Das ist etwas, wo Johannes sagt, in dieses Licht, unter dieses Wort müssen wir uns stellen und prüfen, ob wir Kinder Gottes sind. Darum geht es in diesem dritten Test. Und da gibt es drei Dinge, an denen man prüfen kann, was ich liebe und was ich nicht liebe. Drei Dinge. Nicht fünf, nicht zehn, nicht 20. Drei Dinge reichen völlig aus, um ein Kind Gottes, seine Gewissheit, seine Kindschaft zu überführen und zu bestätigen und einen Hochstapler, einen Lügner zu überführen. Zu sagen, du redest zwar, aber du kennst Gott nicht und seine Liebe ist nicht in dir. Das ist, was Johannes immer und immer wieder in diesem Brief spiralförmig behandelt, immer tiefer, tiefer, tiefer behandelt und immer mehr Aspekte hinzufügt und immer wieder aber auch wiederholt. Er sagt, nur als Beispiel, Kapitel 2, Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Offensichtlich. So, Liebe oder Hass. Entweder liebst du die Brüder oder du hasst sie. Wenn du liebst, dann bist du im Licht, du lebst im Leben, lebst vor Gott. Wenn du sie nicht liebst, lebst du in der Finsternis. Das gleiche Kapitel 3, Vers 10, schaut mal. Johannes wird immer konkreter, wird immer deutlicher. 1. Johannes 3, Vers 10. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes. Also woran erkennt man Kinder Gottes? Und die Kinder des Teufels. Oh, es gibt zwei. Es gibt solche, also die Gott gehören, und es gibt solche, die dem Teufel gehören. Kinder Gottes, Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Okay, wieder. Es gibt Kriterien, anhand denen man überprüfen kann, ob man wirklich ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels. Geht mit mir in Vers 10. Da waren wir gerade, Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, übrigens heißt Geschwister, ich hoffe nicht, dass ihr genau den Fehler jetzt machen sagt, trifft mich auf mich. Bin ja eine Schwester. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Toten das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Woher weiß ich, dass ich jetzt lebendig bin? Woher weiß ich, dass ich nicht mehr im Tod bin? Dass ich nicht mehr gerichtet bin? Woher weiß ich, dass ich ewiges Leben habe? Ich liebe die Brüder. Das ist ein Kennzeichen, das ist eine Bestätigung. Wenn du die Brüder liebst, dann bist du, dann hast du ewiges Leben und bist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Warum? Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat, hat kein ewiges Leben. So, entweder oder, das ist sehr schwarz, oder, bei Johannes? Entweder oder. Gehörst du dazu oder gehörst du dazu? Lass mich noch vielleicht Kapitel 4, Vers 20 euch vorlesen. Und damit muss es reichen. Das ist ja nicht, aber es ist ja noch nicht alles. Da gibt es ja noch mehrere solche Stellen. Aber die müsste jetzt genügen, um uns da die Intention aufzuzeigen. Vers 20 heißt, ich liebe Gott. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Versteht ihr, wie Johannes macht es immer konkreter, konkret und konkret und sagt, oh, guck, du kannst sagen, ich liebe Gott, aber hasst deinen Bruder, ist ein Lügner. Warum? Wenn wir das hassen, was Gott liebt, dann kennen wir Gott nicht, dann haben wir Gott nicht. Wenn wir das lieben, was Gott liebt, dann sind wir seine Kinder. Wenn wir das hassen, was Gott liebt, dann sind wir nicht seine Kinder. Das ist die Argumentation, das ist die Beweisführung, die Johannes hier bringt. Warum? Natürlich in der Zeit, wir haben die Gnostiker mit ihren Lehren, mit ihren Erkenntnissen, mit ihrem Daherkommen, dass sie auf einer anderen, höheren Stufe des Glaubens sind, alles, was sie erkannt haben. Und Johannes sagt, kommt runter vom hohen Ross. Ihr könnt viel Erkenntnis haben, viel Verständnis haben. Wenn ihr aber die Brüder hasst, die Gott liebt, seid ihr nicht sein. Da ist dieses, ah, das habe ich verstanden, ah, das habe ich erkannt, da habe ich aber besseres Verständnis, spielt keine Rolle. Wenn diese Erkenntnis nicht in uns zur Liebe führt, dann ist es nur alles aufgeblasen und alles nur Show. Und Jesus sagt sogar, und die Schrift sagt, das ist Heuchelei. Ich hoffe, ihr versteht das Konzept und das Prinzip. Das, was Gott liebt, lieben auch seine Kinder. Und jetzt gilt es aber auch umgekehrt. Das, was Gott hasst, hassen auch seine Kinder. Sie lieben es nicht. Ist euch das bewusst? Ich weiß nicht, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, dass Liebe einher mit dem Hass hergeht? Für uns ist natürlich Hass tabu. Wir sollen ja nicht hassen, richtig? Aber die Bibel sagt, dass wenn du etwas liebst, du automatisch auch hasst. Warum? Wenn du etwas wirklich liebst, wirst du das, was entgegen dem ist, was du liebst, das wirst du hassen. Das geht einher. Du kannst nicht sagen, ich liebe das und ich liebe auch das. Ich liebe den und ich liebe den auch. Entweder wirst du das eine lieben oder das andere hassen. Oder du wirst das eine lieben und das andere hassen. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist, was Jesus sagt, oder? Geht mal mit mir in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 24. Matthäus 6. Ich habe es gleich. Vers 24. Ich lese ab Vers 23, nehme ich noch mit. Nein, Vers 24, müsste doch genügen. 6, 24. Ja, ab Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon. Versteht ihr? Das ist ein Prinzip, das Jesus aufzeigt. Er redet nachher über das Geld und über sich Sorgen und woran unser Herz dann hängt. Darüber reden. Aber er stellt erstmal ein Prinzip auf. Entweder wirst du Gott lieben oder das Geld lieben. Du kannst nicht beiden Herren dienen und beiden Herren lieben. Entweder oder, das ist das Prinzip. Entweder wirst du es lieben und ihm anhängen oder wirst du es hassen und es verachten. Beides funktioniert nicht. Um jetzt in unserem Kontext zu sein, du kannst nicht Gott lieben und auch zugleich die Welt lieben, von der wir uns unterhalten müssen, von welcher Welt die Rede ist. Du kannst nicht beides. Du kannst nicht sagen, oh, ich liebe die Welt und ich liebe auch Gott. Ach, du Toleranter. Das ist ja heute super tolerant und darum geht es ja, wir lieben ja alles und jeden. Das ist nicht die Definition der Liebe in der Bibel. Bibel ist nicht, ich toleriere einfach alles. Von dieser Liebe ist hier nicht die Rede. Wenn es heißt, liebt nicht die Welt, dann ist von einer Liebe, die das hasst, was alles entgegen dem steht, was Gott ist. Ich möchte euch das kurz zeigen. Ein paar Minuten nehme ich mir noch dafür und bitte ich mit mir in die Psalmen zu gehen. Ich nehme jetzt bewusst Psalmen, vielleicht nochmal Sprüche ein, damit wir nicht zu viel dann blättern müssen, wobei das ja auch nicht schlecht ist, aber ich möchte auch euch nicht zu arg verlieren. In Psalmen, so jetzt. Schlag mal Psalm 5 auf. Etwas, was in der christlichen Welt ungern gelesen, so gut wie nie verkündigt, schon gar nicht bezeugt und eingefordert wird. Ich entschuldige mich für das Blättern, ich hab's gleich. Psalm 5, Vers 6. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Erschreckend, oder? Es heißt ja, Gott hasst die Sünde und liebt den Sünder. So, Gott hasst niemanden. Hier heißt nicht nur, dass Gott Götzendienst hasst, sondern er hasst die, die den Götzendienst üben. Passt gar nicht so in unser evangelikales Verständnis der Liebe Gottes, oder? Nein, Gott liebt alle und alles. Nein, er liebt er nicht. Er hasst Götzendienst. Warum hasst er das? Weil es entgegen seiner Heiligkeit steht, seiner Liebe. Götzendienst ist das, dass man nicht auf Gott vertraut, dass man nicht Gott liebt, dass man sich nicht an Gott hängt, sondern an andere Dinge. Alles von anderen Dingen erwartet. Leben, Gesundheit, Reichtum, das ist Götzendienst. Und Gott hasst das und hasst die so leben. Wir stehen entgegen der Liebe zu ihm. Psalm 31, Vers 7. Je nach Übersetzung heißt es, entweder ich oder du. Ich würde euch zeigen, dass eigentlich bei beiden gelten sollte, aber ich lese es mit ich. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. Doch ich traue auf den Herrn. Wer auf den Herrn traut, wer sich auf ihn wirft, wer dem Herrn vertraut. Wisst ihr, wem er nicht vertraut? Den nichtigen Götzen. Weil er Gott liebt und das liebt und Gott vertraut, hasst er alles, was entgegensetzt dieser Liebe oder diesem Vertrauen zu Gott steht. Und was ist das? Ich hasse die nichtige Götzen halten. Schaut mal, er hasst nicht nur die Götzen. Er hasst die, die das tun. Weil die entgegen der Liebe zu dem einzigen wahren Gott sind. Die wahre Liebe positioniert sich, wahre Liebe. Und das ist wahre Liebe, wenn es das, was gegen diese Liebe steht, oder andersrum, wenn ich meine Frau liebe, wirklich liebe, dann würde ich alles hassen, was sie verletzt. Darum geht's. Alles hassen, was sie mir wegnehmen würde. Ich kann nicht sagen, hey, kein Problem, hier, nimm meine Frau auch. Teilen wir sie uns. Was ist das für eine Liebe? Das ist keine Liebe. Was heute so als Toleranz dargestellt wird, ist keine Liebe. Schaut mal aus der Perspektive des Beters, der das Wort Gottes preist, Psalm 119. Jetzt, auch da, das sind ja viele, viele, viele Strophen. Ich nehme nur 1, 2, 3 kurz heraus. Schaut mal, Psalm 119, Vers 104. Allein das schon zu sagen, gell, 104. Das heißt, lohnt sich mal bis dahin die auch zu lesen. 104. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Wenn ich weiß, was das Wort Gottes ist, und hier wird uns in vielfältiger Weise das Wort Gottes dargestellt, wenn ich weiß, was das Wort Gottes ist, nämlich Vorschriften empfange ich Einsicht. Das ist etwas, was mir Verständnis für Gott und mein Leben gibt. Dann werde ich alles hassen, was dementsprechend ist, nämlich Lügen, dann ist das Lügenpfad. Alles, was das Wort Gottes verdreht, hasse ich. Warum? Weil ich weiß, was das Wort Gottes ist. Es ist für mich Einsicht. Also hasse ich alles, was gegen diese Einsicht steht. Schaut mal, 113. Die Gemeinen hasse ich, aber ich liebe dein Gesetz. Warum? Weil die Gemeinen gegen das Gesetz Gottes sind. Also die hasse ich, das liebe ich. Schaut mal, noch ein Beispiel, 163. Die halbe Bibel hier drin. Lüge hasse und verabscheue ich, dein Gesetz liebe ich. Wenn einer sagt, ich liebe dein Gesetz, eine andere Umschreibung, deine Weissagung, deine Offenbarung, dein Wort. Wenn einer sagt, ich liebe es, ich liebe die Bibel, dann bringt das mit sich, dass du alles andere, was gegen dieses Liebe ist, dass du es hasst. Du wirst dann alle Lüge hassen. Du kannst nicht sagen, ich liebe die Wahrheit, habe mit Lüge kein Problem. Entweder liebst du es oder du hasst es. Aber wenn du beides liebst, mit beidem, dann stimmt etwas mit deiner Liebe nicht. Es geht sogar so weit, Psalm 139. Wer weiß schon aus dem Stegreif, um was es in diesem Psalm geht? Ich habe schon oft gesagt, das ist ein sehr oft missbrauchter Psalm, um unser Selbstwertgefühl aufzubessern. Gell? Herr, wie wunderbar bin ich gemacht. Das ist dieser Psalm. Oh, deine Gedanken über mich sind so gewaltig, ich bin so toll, ich bin so schön. Alles hast du hast mich wunderbar gemacht. Das ist der Psalm, wohin soll ich fliehen? Egal, wo ich hingehe, du wirst mich finden. Das ist der Psalm 139. Überall zitiert, überall gelesen. Nur die Hälfte halt davon gelesen. Denn wenn sie weiterlesen würden, weiß nicht, ob sie noch diesen Psalm zitieren würden. Lies mir mit mir Vers 21, was im gleichen Psalm steht. Das sagt der, der Gott liebt, weil er ihn so gemacht hat, wie er ist. Was sagt er? Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte ich mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, was du tust. Fassen kann ich das nicht wirklich alles. Aber ich staune darüber, über das, wer du bist. Was ist die Reaktion gegenüber allen, die sich gegen diesen Gott stellen? Was ist die Reaktion gegenüber allen, die etwas gegen ihn sagen, gegen ihn etwas tun? Annahme, Akzeptanz, Toleranz? Echte, wahre Liebe positioniert sich und distanziert sich. Das bringt es hervor. Das macht Liebe. Es stellt sich auf eine Seite. Und zwar auf die Seite dessen oder etwas, was man wirklich liebt. Ist man aber mal da, ich weiß nicht, heute mal hier, morgen mal da. Was ist das für eine Liebe? Was liebst du? Wen liebst du? Das ist die Frage, die uns dieser dritte Test hier uns vor Augen führt. Liebe Geschwister, ich versuche das so zusammenzufassen. Liebe zu der Wahrheit bedeutet Hass zu der Lüge. Wenn du die Wahrheit wirklich liebst, wirst du die Lüge hassen. Und dann wirst du dich entsprechend auch verhalten übrigens. Liebe zu Heiligkeit, wisst ihr, was es heißt? Sünde und Unreinheit. Wer wirklich Heiligkeit liebt, der wird Sünde und Unreinheit nicht lieben. Im Gegenteil, er wird das hassen. Liebe zu Gerechtigkeit wird die Gesetzlosigkeit hassen. Liebe zu dem Wort Gottes wird die Verdrehung und die Verfälschung des Wortes Gottes hassen. Liebe zu Christus wird alles das, was gegen oder anstelle des Christus ist, hassen. Liebe zum Vater wird den Feind Gottes, den Teufel, den Satan, die Schlange, den Drachen hassen und alles, was er ist und mit sich bringt. Liebe zu dem Reich der Himmel. Wisst ihr, was es hassen wird? Das Reich der Welt. Du kannst nicht beides lieben. Entweder wirst du das eine lieben und das andere verachten. Oder das Verachten und das andere lieben. Du kannst nicht beiden Herren dienen. Du kannst nicht beide Herren lieben. Du kannst nicht den Teufel und du kannst nicht den Vater lieben. Du kannst nicht sein Reich lieben und das Reich des Vaters lieben. Du kannst nicht Christus lieben und den Satan lieben, den Verleumder und den Verführer. Du kannst nicht die Erlösung in Christus lieben und die Sünde lieben. Kannst du nicht. Entweder wirst du das eine lieben oder wirst du das andere hassen. Geht mit mir nochmal zurück zum Johannesbrief. Ich schließe und sage, was uns als nächstes erwartet. Warum ist das unmöglich? Johannes schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist der Kontrast. Entweder wirst du die Welt lieben oder wirst du den Vater lieben. Entweder wirst du die Welt hassen und dann den Vater lieben oder eben nicht. Wer aber die Welt liebt, der hat weder die Liebe aus Gott, noch hat er die Liebe zu Gott. Wer die Welt liebt, hat weder die Liebe aus Gott, die Liebe des Vaters, noch die Liebe zu Gott, die Liebe des Gottes, die Liebe des Vaters. So macht Johannes hier eine Gegenüberstellung und er sagt, wenn jemand, und das ist persönlich, das ist, was ich meine, das ist nicht, wenn jemand, und du gehst durch und du überlegst, wer ist das? Wenn jemand, da werden wir in das Licht des Wortes Gottes, in die Wahrheit hineingestellt. Dieser Test gilt nicht irgendjemandem, dieser Test gilt dir und nicht rechts und nicht links, dir persönlich. Jeder persönlich muss sich ehrlich stellen, sagen, bin ich bereit, mich in dieses Licht zu stellen? Wenn du hierher kommst, um eine Erkenntnis zu bekommen, wie ich diese Verse auslege, dafür habe ich die Predigt nicht vorbereitet, sondern damit du dich unter dieses Wort Gottes stellst und unter dieses Licht stellst. Wenn jemand die Welt liebt, das ist die eine These, dann ist die Liebe des Vaters nicht. Jetzt schaut mal am Ende von Vers 17, was da steht. Wer aber, das ist der Gegensatz, wer aber den Willen des Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Da gibt es einer, der liebt die Welt und da ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Da ist ein anderer, der den Willen Gottes tut. Und jetzt achtet mal, was da steht. Hier heißt nicht, und er wird in Ewigkeit sein, sondern er bleibt. Das heißt, er ist es schon. Er ist schon vom Tod ins Leben übergegangen. Er lebt. Wer den Willen Gottes tut. Von welchem Willen? Doch tun, oder wie? Doch Werke. Wovon ist hier die Rede? Was ist der Wille Gottes? Was sollen wir tun? Wir wollen darüber nachdenken und nach dieser Einleitung heute in das Prinzip, dass wir verstehen, was hier getestet wird. Ich habe diesen Test überschrieben als ein Liebestest. Klingt so ein bisschen romantisch, ist aber nicht so. Ein Liebestest. Die Frage, die hier gestellt wird, wen liebst du mehr? Gott oder die Welt? Das ist, darum geht es. Wem liebst du mehr? Eigentlich müsste ich es anders formulieren. Was liebst du? Nicht mehr. Mehr ist schon eigentlich schon wieder zu weich. Bin ich schon wieder zu weich dran. Liebst du Vater oder liebst du die Welt? Damit wir aber das richtig einordnen, damit wir auch verstehen, was ist das für eine Welt und was ist in dieser Welt, was sollten wir als Kinder und dürfen und können eigentlich als Kinder Gottes nicht lieben? Da wollen wir in den nächsten Predigten uns diese Verse durcharbeiten, anschauen und dann werde ich das tun, was ich für wichtig halte. Wir fragen uns, was ist der Kontext von allem? Wie passt das da hinein? Und dann reden wir von all diesen Dingen und schauen uns auch, was die Begierde des Fleisches bedeutet. Wir schauen uns an, was die Begierde der Augen bedeutet oder Hochmut des Lebens. Wir gucken uns diese Dinge an. Aber bevor wir da sofort das anschauen, müssen wir das Prinzip verstehen, das hier geprüft wird. Ich bete innerlich sehr, dass der Herr durch seinen Geist uns in dieses Licht stellt und uns bereit macht, uns seinem Wort uns auszuliefern. Amen.